Heute wird es um den fünffältigen Dienst gehen. Für den einen oder anderen vielleicht ein Begriff, den man sofort einordnen kann. Für den anderen, also ich gehe jetzt schon ein paar Jährchen zur Gemeinde, aber der Begriff ist mir noch nicht untergekommen. Was steckt eigentlich dahinter? Und ein bisschen auf das Thema für den heutigen Morgen bin ich gekommen, eben durch die Predigt vom letzten Sonntag vom Jochen. Der Jochen hat über das Thema gepredigt, Gemeinde als Bau Gottes. Und dabei hat er einen Vers benannt, den können wir kurz mal lesen, aus Epheser 2, Vers 20. Dort steht, das Fundament des Hauses, also der Gemeinde, das Haus Gottes, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Und dann sagte er, dieses Fundament, was hier beschrieben wird, die Apostel und Propheten, da geht es um Begabung. Wenn ihr mal Zeit habt, dann könnt ihr euch damit noch mal ein bisschen mehr beschäftigen. Und an dem Sonntag habe ich dann gesagt, okay, dann weiß ich jetzt, was ich nächsten Sonntag für eine Predigt halte und wollte gerne heute da ein bisschen mehr drauf eingehen, was hat es eigentlich mit verschiedenen Begabungen so auf sich? Unter anderem eben auch mit diesen Begabungen, dieser apostolischen Begabung, dieser prophetischen Begabung, aber eben auch noch mit weiteren Begabungen. Und ich werde dann auch darauf eingehen, was ist eigentlich jetzt mit diesem fünffältigen Dienst gemeint, wo kommt dieses Wort eigentlich her? Wenn ich heute über Begabungen spreche, wenn ich heute über diesen fünffältigen Dienst sprechen möchte, dann geht es mir im Kern vor allem darum, dass Gott auch der Erfinder von Teamarbeit innerhalb der Gemeinde ist. Und wie das so manchmal mit Teams ist, man gründet Teams häufig, um gemeinsam etwas zu bewältigen. Man gründet Teams, um eventuell die Stärken jedes Einzelnen nutzen zu können. Und wo der eine vielleicht Schwächen hat, da können die Stärken des anderen vielleicht greifen. Und so können sich innerhalb einer Teamarbeit die Leute ergänzen. Und häufig kann das Ziel umso besser dadurch erreicht werden. Jetzt gerade ist die Winterpause vom Fußball vorbei, der Transfermarkt ist aber noch offen und manchmal muss eben auch am Team justiert werden, ja? Weil im Fußball die Hinrunde vielleicht nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Da wird nochmal eingekauft, da wird nochmal verkauft. Ich will jetzt nicht über den Mensch als Ware reden, aber Fakt ist, dort wird ein Team zusammengestellt, mit einer klaren Ausrichtung, es wird geguckt, wer passt in unser Team, wer kann welche Aufgabe übernehmen, damit am Ende das Ziel erreicht wird, damit am Ende das Team funktioniert und seine bestmögliche Leistung abliefern kann. Der fünffältige Dienst, der leitet sich letztlich aus einer Bibelstelle aus Epheser 4 ab. Und diese Bibelstelle würde ich gerne mal kurz mit euch lesen. Epheser 4, die Verse 11 bis 13. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen, und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Hier werden fünf Begabungen angesprochen, von denen sich auch der fünffältige Dienst ableitet. Hier wird einmal von Aposteln gesprochen, hier wird von Propheten gesprochen, von Evangelisten, von Hirten und Lehrern. Und gleichzeitig wird deutlich gemacht, diese fünf Begabungen sind zusammengestellt, damit sie gemeinsam ein Ziel verfolgen. Sie sind dazu da, die Gemeinde, die Christen auszurüsten, damit sie ihren Dienst, ihre Aufgabe bestmöglich tun können. Und ich möchte heute auf der einen Seite kurz darüber sprechen, worum geht es da eigentlich, wenn es heißt, sie sind dazu da, andere auszurüsten. Und zum anderen möchte ich auch einen Blick auf die einzelnen Begabungen werfen. Wenn hier davon steht, dass sie zur Ausrüstung da sind, dann fand ich es interessant, dieser Begriff der Ausrüstung, der ist verwandt mit einem Begriff der Medizin. Und zwar geht es darum, etwas wieder in die richtige Stellung zu bringen. In der Medizin, dort, wo ein Körperglied, vielleicht die Schulter, nicht mehr in der richtigen Stellung ist und dieses Glied aber eingerenkt werden muss, damit die eigentliche Funktion wieder möglich ist. Sprich, wenn ich meine Schulter ausgekugelt habe, dann muss sie wieder eingerenkt werden, sonst kann ich sie nicht benutzen, sonst ist der ganze Arm nutzlos. Und genau in dieser Art und Weise müssen wir dieses Ausrüsten verstehen. Diese fünf Begabungen sind mit der Zielvorgabe gegeben, hey, ihr seid dazu da, die Leute innerhalb meiner Gemeinde in die richtige Stellung zu bringen. Auszurüsten zu dem, was sie tun sollen, dass sie ihre eigentliche Funktion, ihre eigene Aufgabe ausfüllen können. Und das wird dann an zwei Punkten auch nochmal festgemacht. Zum einen an dem Punkt, dass Einheit im Reich Gottes geschaffen werden soll. Sie haben die Aufgabe, also Vers 12, Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, das sagten wir gerade, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Also hier dieser Einheitsgedanke und der zweite Gedanke, und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist. Es geht darum, dass wir wachsen, dass wir uns entwickeln, dass wir reif werden, und die Ausrüstung soll dahingehend auch geschehen, dass wir eins sind als Christen, eine Einheit bilden, gemeinsam ausgerichtet. Was ist damit gemeint, wenn es darum geht, dass wir als Christen eine Einheit bilden? Jetzt liegt noch kurz zurück die Allianz Gebetswoche. Ich denke an den Mittwochabend, wo Leute aus der evangelischen Kirche hier waren. Ich denke daran, dass Leute aus Mademühlen da waren, von der Skirange aus Driedorf. Alle mit dem einen Gedanken, wir kommen jetzt zusammen, um gemeinsam unserem Gott zu begegnen, um gemeinsam miteinander zu beten. Und an einem solchen Abend verschwimmen alle Konfessionsgrenzen. Da ist es dann nicht wichtig, dass die einen aus einer FEG kommen, dass die anderen aus einer evangelischen Kirche kommen oder dass wir eine EFG sind, eine Brüdergemeinde. Das ist absolut unwichtig. Und ich glaube, wenn es hier darum geht, dass Christen zur Einheit gerufen werden, dann gilt es darum, sich über das, was wirklich maßgeblich ist, Jesus Christus, neu zu definieren. Jesus ist der Maßstab, steht hier, und der soll auch dazu da sein, sich an ihm auszurichten. Und sich nicht über Grenzen oder Abgrenzung zu definieren, sondern in erster Linie Einheit zu zeigen, indem wir uns auf Jesus ausrichten. Und ich glaube, dass diese fünf Begabungen dazu auch mit angehalten sind, das zu fördern. Das andere ist, dass jeder von uns aufgerufen ist, auch geistlich zu wachsen. Was ist dieses ominöse geistlich Wachsen? Gestern hatten wir einen Taufkurs und da kamen wir auch auf dieses Thema. Und ich habe im Vorfeld überlegt, okay, was heißt denn geistlich wachsen? Und ich habe zwei Dinge gesagt. Zum einen heißt es für mich, dass wir mehr und mehr lernen, unserem Gott zu vertrauen, ihm immer mehr zuzutrauen. Dass wir durch unsere Erfahrung, die wir mit unserem Gott machen, uns immer abhängiger von ihm machen und ihm mehr zutrauen, als wir es vielleicht gestern getan haben. Das ist für mich persönlich geistliches Wachstum. Und, so wie es auch hier in dem Vers steht, dass wir uns an Jesus selbst orientieren. Dass wir Jesus auf die Finger schauen und da schauen, Jesus, wie hast du gelebt? Was waren für dich Maßstäbe in deinem Leben? Was war dir wichtig? Und zu fragen, was hat das für mich jetzt zu bedeuten? Und das mehr und mehr zu meinem eigenen zu machen. Diese beiden Dinge sehe ich da drin. Und der fünffältige Dienst, diese Dienstgaben, sollen dabei helfen, dass das mehr und mehr zum Vorschein kommt. Aber was hat es jetzt mit diesen fünf Gaben so auf sich? Gerade wenn man jetzt diese fünf Begriffe hört, ich weiß nicht, was das in euch ausgelöst habt oder was ihr für Vorstellungen davon habt. Weil unter manchen Begriffen kann man sich manchmal mehr vorstellen als unter anderen. Wenn ich euch frage, was macht einen Hirten aus, könnten wir jetzt eine gute Sammlung machen und es würde wahrscheinlich ein großer Pool an Antworten kommen, wo wir überlegen könnten, okay, was hat das mit dieser Begabung des Hirtendienstes, des Hirteseins zu tun? Wenn ich euch frage, was macht eine apostolische Begabung heute oder eine prophetische Begabung heute aus, dann wird es manchmal ein bisschen schwieriger, das zu benennen, das beim Namen zu nennen. Und genau aus dem Grund wollte ich gerne den Faden vom Jochen heute aufgreifen. Weil Jochen sagte, gerade für ihn ist die apostolische Begabung und auch die prophetische Begabung ein wesentlicher Punkt aus seiner Sicht des Gemeindegründers. Und auch das möchte ich heute mit aufwerfen. Wenn wir uns die apostolische Begabung angucken, dann kommen uns vielleicht als erstes die 12 Apostel in den Sinn. Die 12 Jünger, die Jesus berufen hat und gesagt hat, auf euch will ich meine Gemeinde bauen. Ihr seid letztlich der Startpunkt, ihr seid die Startgruppe und ihr fangt jetzt an, Gemeinde zu gründen, meine Botschaft weiterzugeben, das Evangelium unter die Menschen zu bringen. Und diese 12 Apostel, sie waren ja ausgesucht. Und in der Apostelgeschichte 1 lesen wir ja davon, dass einer dieser Apostel, Judas, auf einmal nicht mehr zu dieser Gruppe gehörte, weil er Jesus verraten hat. Und da musste ein neuer 12. Apostel gefunden werden. Und es gab 2 Leute zur Auswahl. Und dafür gab es Kriterien, was dieser Mann kennzeichnen sollte, der diese Stelle einnehmen sollte. Das lesen wir in Apostelgeschichte 1. Dort steht, dieser andere nun muss einer der Männer sein, die zusammen mit uns Aposteln die ganze Zeit über dabei waren. Als Jesus, der Herr, unter uns gelebt und gewirkt hat. Von der Zeit an, als Johannes der Täufer auftrat, bis zu dem Tag, an dem Jesus aus unserer Mitte in den Himmel hinaufgenommen wurde, einer von denen, die das alles miterlebt haben, soll zusammen mit uns Zeuge der Auferstehung Jesu sein. Das war das Kriterium, das an die Leute herangelegt wurde und gesagt wurde, nur ein solcher kann diesen Posten übernehmen. Und dann gab es 2 Vorschläge und am Ende wurde Matthias, dieser 12. Apostel. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns vor Augen halten oder uns fragen, was heißt das heute, wenn wir heute von apostolisch begabten Menschen sprechen und wenn wir diese 12 Apostel sehen, dann glaube ich nämlich, dass es da einen Unterschied gibt. Diese 12 Apostel waren besonders herausgerufen von Jesus. Wenn man sagen würde, diese Apostel sind beliebig erweitert worden, dann hätten hier gar keine Auswahl getroffen werden müssen. Dann hätten es auch 13 sein können. Dann hätte dieses Kriterium gar nicht angelegt werden müssen. Und deswegen glaube ich, dass diese 12 auf jeden Fall eine besondere Gruppe waren. Trotzdem lesen wir in der Bibel auch von weiteren Aposteln, wie zum Beispiel Paulus. Paulus wird auch benannt als Apostel und es gibt auch noch andere Namen, die dann genannt werden und offiziell als Apostel vorgestellt werden. Aber sie gehörten anscheinend nicht zum Kreis dieser 12. Und ich glaube, das ist mit ein Punkt, warum wir sagen können, durchaus, es gibt heute apostolisch begabte Menschen, die nicht zu diesem Kreis der 12 gehören, weil sonst wären wir schon ziemlich alt, wenn wir dieses Kriterium erfüllen würden. Aber wir haben in unserer Begabung, die Gott uns schenkt, besondere Züge von ihm bekommen, die wir zur Ehre Gottes und in seinem Reich einsetzen dürfen. Und dort möchte ich gerne einen weiteren Vers lesen aus 1. Korinther 3. Dort steht, weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt, andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Ein Hinweis darauf, wie Paulus seinen Aposteldienst, seine apostolische Gabe verstanden hat, wie er sie ausleben wollte. Er hat gesagt, ich verstehe mich als Gesandter Gottes, ich verstehe mich als Baumeister, als Architekt innerhalb des Reiches Gottes. Ich bin gerufen, um Gemeinden zu gründen. Ich bin gerufen, um Gemeinden aufzurichten. Und genau in dem Punkt ist es, glaube ich, die Tatsache, das, was der Jochen meinte. Was er meinte, als er sagte, wir brauchen apostolisch begabt in der Gemeindegründung. Weil es weise Baumeister braucht, weise Architekten braucht, die Gemeinden die grundsätzlich missionarische Dienste, die das Reich Gottes weise bauen auf die Art und Weise, wie Gott sich das wünscht und vorstellt. Und diese weisen Baumeister braucht es auch, weil sie häufig die sind, die eben erste Schritte tun. Die mit einem Pioniergeist vorwärts gehen, wo andere vielleicht zurückschrecken, die häufig risikobereiter sind, weil sie aber wissen, Gott wird es am Ende richten und wird das tun, was er getan haben will. Und wir brauchen diese Leute, die vorwärts gehen, Schritte vorwärts gehen, neue Dinge initiieren und bereit sind, Risiko zu gehen für ihren Gott. Aber das kann nicht jeder. Jeder kann das nur in einem bestimmten Maße. Aber Leute, die mit diesem Pioniergeist, mit dieser apostolischen Begabung ausgerichtet sind oder ausgestattet sind durch Gott selbst, haben da eine ganz andere Kraft, diese Schritte zu gehen und zu tun. Und mir persönlich hilft es allerdings, immer wieder auch klar zu halten, zum Beispiel auch von den Begrifflichkeiten, dass das für mich apostolisch begabte Menschen sind. Ich spreche zum Beispiel selten oder gar nicht davon, dass wir Apostel unter uns haben, weil das manchmal auch ein bisschen missverständlich ist. Und es auch Kirchen gibt, die heute immer noch ihre Apostel haben, was ich dann persönlich ein bisschen schwierig finde. Aber wir haben apostolisch begabte Menschen hier unter uns. Davon bin ich überzeugt. Wir haben apostolisch begabte Menschen grundsätzlich im Reich Gottes und die braucht es, damit das Reich Gottes wachsen kann und es vorwärts geht. Und ich glaube, manchmal ist es gut, sich das neu vor Augen zu führen, damit man eben auch bewusst anfängt, in dieser Gabe zu leben und das Potenzial, was in einem liegt, eben auch auf die Art und Weise zu nutzen. Neben der apostolischen Begabung wurde auch die prophetische Begabung benannt. Und bei der prophetischen Begabung ist das ja manchmal so eine Frage, okay, wir lesen sehr viel in der Bibel, im Alten Testament wie auch im Neuen Testament, über die prophetische Begabung, über Propheten, über Menschen, die einen besonderen Draht zu Gott hatten und durch die Gott gesprochen hat. Und auch da stellt sich natürlich die Frage, wenn hier im Epheserbrief davon gesprochen wird, dass dieser fünffältige Dienst uns gegeben ist, wie zeigt sich das? Wie zeigt sich heute eine prophetische Begabung in unserer Zeit? Wie können wir das leben? Und wo ist vielleicht der Unterschied dazu, was wir in der Bibel entdecken? Gerade vielleicht auch im Alten Testament, im Neuen Testament, wie spielt das miteinander zusammen? Deswegen habe ich euch mal eine kleine Gegenüberstellung mitgebracht, wo sich vielleicht auch der prophetische Dienst im Alten und Neuen Testament auch unterscheidet. Das erste ist, ich werde jetzt nicht alle Bibelstellen lesen, weil sonst lesen wir heute echt viele Bibelstellen, aber wer möchte, kann da gerne auch auf mich zukommen, ich lasse euch gerne die Sachen auch zukommen. Im Alten Testament lesen wir, wie Gott einzelne Menschen beruft, mit einem klaren Auftrag, mit einer klaren Nachricht, sie zu einem Volk, zu einem König schickt und sagt, das sollst du weitergeben. Das sollst du weitergeben, damit sie meine Stimme hören, damit sie wissen, was mein Wille ist und danach sollten sie sich richten. Im Neuen Testament lesen wir viel mehr, im 1. Korinther 14, dass die prophetische Gabe eine Gabe von vielen ist, nach denen wir uns auch ausstrecken dürfen. Ja, nach denen wir sogar streben sollen. Sprich, es ist eine Begabung unter vielen anderen Gaben, die aber ein großes Potenzial beinhaltet, was gerade das Miteinander mit Gott angeht. Weil diese Begabung, prophetisch begabt zu sein, die Menschen immer wieder an das Herz Gottes zieht und sie eine Sehnsucht danach haben, Gottes Reden und Gottes Gedanken zu entdecken und auch die Gedanken Gottes weiterzugeben. Der zweite Punkt ist, dass das Wesen der Prophetie sich verändert hat. Das Wesen der Prophetie im Alten Testament war dadurch gekennzeichnet, dass diese Propheten häufig zur Buße aufgerufen haben. Gesagt haben, ihr müsst umkehren, ihr müsst euch Gott wieder zuwenden. Dass sie ein Bild gemalt haben von dem, was kommen wird, wenn ihr euch nicht Gott wieder zuwendet. Und sie haben auch häufig angekündigt, was passieren wird, wenn Gott in seinem Zorn handelt. In 1. Korinther 14, Vers 3 wird hingegen gesagt, was die neutestamentliche Prophetie und die prophetische Begabung, in welche Richtung die steuert. Nämlich sie soll erbauen, sie soll ermahnen und trösten. Da hat sich so ein bisschen die Zielrichtung der Prophetie verändert. Und das ist natürlich spannend, gerade wenn man sich fragt, wie wir das heute auch leben können. Gabenorientiert. In unseren Gaben, die Gott in uns hineingelegt hat. Diese Zielsetzung hat diese Begabung des Prophetischen. Das dritte ist, dass sehr drastisch im Alten Testament damit umgegangen wurde, wenn Prophetien nicht eingetreten sind. Wenn Leute die Autorität Gottes quasi in Anspruch genommen haben und gesagt haben, ich bin im Namen Gottes hier und das will Gott euch sagen, aber sie waren es gar nicht. Im 5. Mose lesen wir dann, wenn sich die Prophetien nicht bewahrheitet haben, sollten die Leute umgebracht werden. Das war die Konsequenz. Wenn du dir anmaßt, in der Autorität Gottes unterwegs zu sein, ohne es wirklich zu sein, dann wartet der Tod auf dich. Drastisches Mittel, aber es war die Konsequenz. Es war die Grenze, die Gott selbst gezogen hat. Im Neuen Testament finden wir auf einmal etwas im 1. Thessalonicher Brief, was wir im Alten Testament gar nicht finden. Dass nämlich gesagt wird, jedes prophetische Wort, das prüft. Prüft und das Gute behaltet. Das heißt, letztlich heute, wenn wir unsere prophetische Begabung entdecken, mehr und mehr auch darin wachsen wollen, dann ist es eine andere Autorität als die Propheten, die einzeln von Gott berufen waren. Wo Gott gesagt hat, geh zu diesem Volk und sage, in meinem Namen sollst du das und das weitergeben. Wir haben heute das Element der Prüfung, wo wir für uns im Gespräch mit Gott prüfen sollen, ist das wirklich ein Gedanke von dir, Gott, oder nicht? Das ist ein ganz anderes Setting. Ein ganz anderer Punkt, wie Prophetie heute auch gelebt wird, gerade auch in einer Gemeinschaft gelebt werden kann. Und der vierte Punkt, den ich noch aufführen will, ist das, was ich gerade schon sagte, dass sich diese Botenformel auch im Neuen Testament nicht mehr findet. Weil es einen Autoritätsanspruch mit sich bringt, den wir einfach nicht mehr haben. Zu sagen, Gott lässt dir durch mich ausrichten. Gott will, dass ich dir das jetzt sage. Das finden wir im kompletten Neuen Testament nicht. Das hat sich nur im Alten Testament niedergeschlagen, wo Gott in der Form seine Propheten berufen hat und diese Aufträge erteilt hat. Deswegen ist das auch heute, glaube ich, nicht geraten, in dieser Form unsere prophetischen Begabungen auszuleben. Sondern vielmehr die Sehnsucht, die eigene Sehnsucht im Herzen nach der Nähe Gottes auszuleben und ja, danach zu fragen, Gott, was denkst du, was sind deine Gedanken und vielleicht sogar, was sind die Gedanken, die ich weitergeben soll? Denn Prophetie, eine prophetische Begabung lebst du erst dann, wenn auch das, was Gott dir schenkt, du an andere weitergibst. Das ist also das Wesen auch von Prophetie. Dass der Sender Gott ist und dass es einen Empfänger braucht und du der Mittler bist. Dieses Prinzip, das ist gleich geblieben. Aber es drumherum hat sich verändert. Das sind die prophetisch Begabten. Wahrscheinlich die beiden Gaben, wo wahrscheinlich viele von uns sich erstmal schwer tun, da genau das selbst in Worte zu fassen oder vielleicht auch mal diese Gedanken so ein bisschen sacken zu lassen. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich auch damit mal auseinanderzusetzen und zu schauen, was hat Gott vielleicht für uns auch noch bereit. Der dritte in diesem Bunde des fünffältigen Dienstes ist der Evangelist. Das fällt schon so ein bisschen leichter vielleicht, das zu greifen. Und die nächsten drei Gaben werde ich auch ein bisschen kürzer halten, weil die für uns vielleicht auch ein bisschen klarer zu greifen sind. Der Evangelist wird hier explizit benannt innerhalb dieses Teams. Und in der Bibel, gerade im Neuen Testament, finden wir eigentlich nicht viele Personen, die als Evangelisten bezeichnet werden. Eigentlich nur zwei. Und das sind Timotheus und Philippus. Philippus ist häufig sehr bekannt als Evangelist, weil er in Samaria gepredigt hat und die Leute total angetan waren davon, wie er diese Botschaft von Jesus vermittelt hat. Er hat klar gesprochen, einladend gesprochen und trotzdem letztlich mit einer Aufforderung, die dazu geführt hat, dass viele Leute sich haben taufen lassen. Dann war er unterwegs auf einer Nebenstraße und traf einen Äthiopier, hat ihm auch sich ein bisschen Zeit genommen für den und prompt lässt auch er sich taufen. Die Frucht eines Evangelisten ist definitiv, dass am Ende die Leute sich Gott zuwenden. Und ich glaube, da wird es am sichtbarsten bei dieser Begabung, was manchmal die Frucht einer Begabung auch sein kann. Weil daran werden wir Evangelisten erkennen. Und ich bin froh, solche Menschen zu kennen, die da ein unglaubliches Herz für haben. 2009 habe ich zum Beispiel Jürgen Grau kennengelernt, auf einem Missionseinsatz. Und als er ins Auto gestiegen ist, dachte ich, was ist das für ein komischer Kauz? Das war so ein alternativer Mensch. Und mit dem konnte ich am Anfang überhaupt gar nichts anfangen. Heute freue ich mich jedes Mal, wenn ich ihn treffe, aber der ist halt sehr speziell. Beispielsweise, wenn der ist immer wieder auf der Pfingstjugendkonferenz in Siegen, viele, viele Jugendliche. Und es ist schön, wenn man ihn dann unter diesen Hunderten von Jugendlichen trifft und man mit ihm ein Wort wechseln kann. Aber wenn jemand an ihm, an uns vorbeigeht, wenn wir draußen stehen, zum Beispiel war das ein muslimischer Mann, jetzt an dem Fall, wo ich gerade denke, dann ist dein Gespräch mit ihm zu Ende. Weil er einfach weggeht und sagt, tschüss, ich muss mit der Person reden. Weil er das so stark auf dem Herzen hat, Menschen zu begegnen, die Jesus nicht kennen, da ist alles andere drunter untergeordnet. Das ist manchmal ziemlich anstrengend. Ich war mit ihm auch mal auf einer Hochzeit eingeladen, saß mit ihm an einem Tisch und ich habe halt den Abend geschwiegen, weil Jürgen den ganzen Abend erzählt hat und gemacht hat und gut beschäftigt war mit den Tischnachbarn. Und ich habe halt zugehört, weil er so in seinem Element war. Leute, die eine evangelistische Begabung haben, suchen ganz automatisch die Nähe zu Menschen, die Jesus nicht kennen. Und sie sind manchmal sehr unkonventionell. Und sie mögen es nicht, in feste Strukturen zu gesteckt zu werden, weil sie das manchmal sehr einschränken könnte. Und sie dann die Angst haben, ihrem eigentlichen Ziel, Menschen, die Jesus nicht kennen, nicht nachkommen zu können. Und manchmal sind sie auch ziemlich genervt, wenn Gemeinden sich um angeblich sehr wichtige Dinge drehen, die in ihren Augen aber überhaupt gar nicht wichtig sind, weil in ihren Augen sind allein die Leute wichtig, die Jesus nicht kennen. Vielleicht habt ihr auch so jemanden vor Augen, den genau dieser Gedanke immer wieder beschäftigt, der gefühlt immer das gleiche Thema hat. Und wir brauchen diese Leute. Wir brauchen diese Leute in unseren eigenen Reihen und wir müssen sie entdecken und fördern und freisetzen. Dass sie zum Beispiel auch nicht durch irgendwelche Strukturen oder so eingeengt werden, sondern genau diesem Ziel, diesem Wunsch, diesem Herzenswunsch nachgehen können, letztlich ihre Begabung leben können. Die Begabung des Evangelisten. Dann wurden noch benannt die Gabe des Hirtens und die Gabe des Lehrers. Dazu auch noch ein paar Worte. Weil das ist nämlich sehr spannend, gerade wenn man darüber nachdenkt, wie Teams auch funktionieren, da passieren ja auch mal Reibungen. Gerade wenn man sich nicht so versteht und unterschiedliche Gedanken hat oder unterschiedliche Zielsetzungen. Weil der Hirte ist eben der Mann, der nah bei dem Einzelnen sein will. Beim Hirten, ne, wir denken vielleicht schnell an Psalm 23 oder so, wo geschrieben wird, der Hirte, der will seine Herde weiden. Der Hirte will seine Herde beschützen. Der Hirte passt auf, dass nicht ein einzelnes Schaf von der Herde wegkommt. Er will Einheit. Er kümmert sich um jedes einzelne Schaf. Genau das macht auch einen Hirten, auch in unseren Reihen, in unserer Gemeinde aus, im Reich Gottes aus, dass er den Blick für den Einzelnen hat. Eine Sehnsucht nach tiefer Gemeinschaft hat, eine Sehnsucht danach hat, anderen Leuten zu helfen, in ihrem Glauben, in ihrem Vertrauen zu Gott zu wachsen und dieses Wachstum mitsehen zu können, mit begleiten zu können. Und deswegen ist der Hirte wahrscheinlich der in diesem Fünferkonstrukt, der am nächsten an dem Einzelnen dran ist. Aber jetzt stellt euch vor, dass jemand, der prophetisch begabt ist, der manchmal vielleicht auch ein Kritiker ist, helfen will, die Gemeinde auf Kurs zu halten, mit kritischen Punkten in eine Teamsitzung kommt, wo diese fünf Leute zusammensitzen. Und der Hirte sagt, hey, wir wollen Einheit, wir wollen nicht streiten. Hey, wir müssen auf den Einzelnen gucken. Macht mal schön langsam. Und der Evangelist in die gleiche Situation sagt, nein, wir können nicht langsam machen. Die Leute, die brauchen uns draußen. Es muss vorwärts gehen. Es kann sich nicht die ganze Zeit nur um uns hier drehen. Und so langsam kriegt man vielleicht ein Gespür, was für ein Konfliktpotenzial auch da drin steckt, wenn man an diesen fünffältigen Dienst denkt. Aber jeder hat seine Stärken. Jeder hat seinen festen Bereich, wo er der Beste drin ist. Und das gilt es zu entdecken und sich auch darin zu bestärken. Der Lehrer, als letztes in diesem Fünferbund, ist der, der immer wieder deutlich macht, worum geht es hier eigentlich wirklich. Der eine unglaubliche Liebe zur Bibel hat. Der es liebt, darin zu forschen. Wenn ihr jetzt hier durch reingeht und fragt, was liebst du am Bibellesen? Und es sagt jemand zu dir, ich liebe es, wenn ich mindestens eine Stunde mal am Stück in der Bibel forschen kann, wenn ich noch was dazu nehmen kann an Literatur oder so und Parallelstellen suche und richtig darin aufgehen kann, dann würde ich mir mal darüber Gedanken machen, ob vielleicht diese Liebe daher ruht, dass Gott dir dahingehend auch eine Lehrerbegabung geschenkt hat. Aber als Lehrer ist es nicht nur die Liebe zu Gottes Wort, sondern auch die Frage, wie kannst du dort eintauchen? Wie öffnet Gott dir dieses sein Wort? Was offenbart er dir? Und wie gibst du es dann auch auf verständliche Art und Weise weiter? Und ich glaube, gerade auch für Lehrer ist es wichtig, sich immer wieder vor Augen zu halten, dass es nicht im Glauben ums reine Wissen geht. Um Wissen anhäufen, um mehr zu verstehen und zu wissen, wann wer geboren wurde und dass das manchmal vielleicht nicht die entscheidenden Punkte in der Bibel sind, sondern dass es darum geht, wie wir unseren Glauben auch leben. Wie dieses ganze Wissen, was vielleicht ein Lehrer auch freigesetzt hat, indem er sich mit Gottes Wort beschäftigt hat, dann eben auch greifbar macht für sich selbst und auch für die Leute, die ihm vielleicht zuhören. Auch das ist die Aufgabe eines Lehrers, dass das ins Leben hineinfindet. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, aber genau dafür haben wir diese begabten Leute, die Gott genau in der Form ausgerüstet hat. Und jede Begabung hat natürlich so seine Stärken, aber auch seine Schwächen. Und so muss ein Lehrer vielleicht manchmal aufpassen, nicht zu engmaschig zu denken, nicht zu eingleisig zu denken, sondern vielleicht auch mal über den Tellerrand hinaus zu denken. Das ist, glaube ich, zum Beispiel eine Herausforderung für einen Lehrer, genauso wie alle anderen Begabungen auch ihre Herausforderungen haben. Die Zeit rennt. Ich wusste, das wird heute eine längere Geschichte, aber ich wollte euch wenigstens überall mal so ein bisschen mit reinnehmen, um euch so ein bisschen Gefühl dafür zu geben, hey, da steckt ein riesiges Potenzial hier im Epheserbrief, wo dieses Thema angeschnitten wird. Und ich weiß, dass manche aus unserer Gemeinde sich da schon eine Weile mit beschäftigen. Mit hervorgerufen, weil einige bei K5, bei diesem Leitertraining in Wiedenest sind, wo dieses Thema auch thematisiert wird und auch noch in der kommenden Zeit immer wieder aufgegriffen wird. Weil das als Riesenchance für Gemeinde wahrgenommen wird. Diese Gaben zu entdecken, diese Gaben entwickeln zu können und zu schauen, wie wir das in unseren Bereichen, in unseren Gemeinden mehr und mehr Raum geben können. Und natürlich, so wie der Günther einleitend auch sagte, ist das nur die Spitze des Eisberges. Es gibt ja noch viele, viele andere Gaben. Und darin liegt jetzt gar nicht unbedingt eine Wertung, dass die eine Gabe besser ist als die andere, sondern es gibt eine riesige Bandbreite. Aber diese fünf haben auch eine bestimmte Aufgabe, die eben hier im Epheserbrief auch dargestellt wird. Genauso wie andere Begabungen andere Aufgaben vielleicht haben. Und ich glaube, wenn auch wir in unseren Gemeinden da stärker nachsuchen, wo sind genau diese Leute? Und uns fragen, wie können die vielleicht auch miteinander zusammenwirken? Wie können die das, was Gott ihnen geschenkt hat, mehr und mehr nutzen? Dann können wir uns hier auf was gefasst machen. Dann können wir hier was erleben. Dann können wir sehen, wie Gottes Reich mehr und mehr aufbricht. Auch in unseren Kreisen, auch in unserem Umfeld. Weil sie uns ausrüsten wollen. Ganz egal, wer das ist. Sie haben den Auftrag, uns alle auszurüsten für den Dienst, den Gott für uns bereithält. Ich möchte mal hier das Thema einfach abschließen. Ich weiß nicht, manches wurde aufgerissen, manches habe ich vielleicht unzureichend erklärt oder bin darauf eingegangen. Wenn bei euch Fragen sind, dann kommt auch einfach auf mich zu. Wir können ja einfach darüber auch sprechen oder ich sage euch auch, wo man Dinge nochmal nachlesen kann. Das ist überhaupt kein Problem. Vielleicht ist der andere, ein oder andere auch motiviert zu sagen, hey, an diesem K5-Leitertraining, wo das aufgegriffen will, da will ich auch noch dazukommen. Wir sind jetzt schon eine gewisse Gruppe aus unserer Gemeinde, ja, die gerne noch weiter wachsen kann, weil bis Juli noch die Anmeldungen laufen. Deswegen, entweder draußen liegen die Flyer oder auch da könnt ihr euch gerne an mich wenden, dann gucken wir, wie wir das machen können. Wir haben von Gott vieles, vieles in die Hände gelegt bekommen, was es zu entdecken gilt. Eine meiner ersten Predigten ging so in diese ähnliche Richtung. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, 2016, so lange ist das schon her, da habe ich über Mose gepredigt, über den Stab in seinen Händen, wo ich auch gesagt habe, hey, was habt ihr in eure Hände hineingelegt bekommen? Und letztlich ist es ähnlich auch hier bei dem Thema der Gaben. Was hat Gott uns in unsere Hände gelegt, was wir ihm zur Ehre einsetzen dürfen und sagen dürfen, Gott, du hast es in meine Hände gelegt und ich gebe es dir jetzt zurück, indem ich in deinem Reich damit unterwegs sein will, für dich, dir die Ehre geben will. Und dieses Jahr werden wir noch häufiger auf dieses Thema der Gaben kommen, weil wir auch gerade einen Gabentest entwickeln. Erst nächste Woche ist schon das nächste Treffen dafür. Und wir werden euch dann noch weiter über auch in Kenntnis halten, wie es da weitergeht. Aber auch vorher kann man sich schon anfangen, mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich will euch Mut machen, da neue Schritte zu gehen und zu schauen, was Gott in euch hineingelegt habt. Amen. Ich würde jetzt gerne noch für uns beten und ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam dazu aufstehen könnten. Vater im Himmel, viele Gedanken und du weißt, was jetzt gerade so in unserem Inneren für Fragen vielleicht da sind oder vielleicht auch nicht so wirklich also das Gefühl zu haben, wie man dazu steht oder was man damit anfangen kann. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, im Gespräch mit dir Antworten zu finden. Dass du uns zeigst, was du wirklich von uns willst, was dir am Herzen liegt, weil das soll auch unser Herzensanliegen werden, Jesus. Ich bete für jeden Einzelnen hier, dass wir erkennen, was du in uns hineingelegt hast. Und dass wir erkennen, dass du mit uns Großes vorhast. Dass wir erkennen, dass jeder von uns ein Berufener ist. Ein Berufener in deinem Reich für dich zu wirken und unterwegs zu sein. Wir sind nicht irgendwelche Nummern. Wir sind deine Kinder. Wir sind deine Söhne und Töchter, die du berufen hast, zu deiner Familie zu gehören. Und ich danke dir dafür, dass so viele Leute hier sind, die dich lieben. Und die für dich leben. Und ich bete für die, die sich das vielleicht fragen, wie stehe ich eigentlich zu Gott? Wie stehe ich eigentlich zu diesem Jesus, der mir diese Gaben schenken möchte? Dann möchte ich dich auch dort bitten, dass du dort hineinsprichst und sie einfach mit offenen Armen empfängst und sagst, du, auch du bist Teil meiner Familie, auch du kannst Teil meiner Familie sein, ich will dich gerne annehmen. Hab Dank dafür, Jesus, dass du da bist und dass wir uns zu jeder Zeit an dich wenden können. Amen.